Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Deutschland und Russland. Eine Beziehung historisch geprägt von Gewalt sowie von Verständigung. Wir haben heute zwei Bücher zu diesem besonderen Verhältnis in der Sendung. Das eine stammt vom SPD-Politiker Klaus von Dohnányi, der eher für eine Nähe zu Moskau als zu Washington plädiert. Das andere hat der Historiker Stefan Kreuzberger verfasst und es erzählt die ganze Geschichte, von monarchischer Zeit bis ins postsowjetische Zeitalter. Außerdem geht es heute bei Andruck um den Konflikt zwischen Stadt und Land, um das Insektensterben und dessen Folgen sowie um afrikanische Europäer. Die Hauptstadtblase, die da in Berlin, die abgehobenen Eliten. Es gibt viele Zuschreibungen, die abwertend bis verächtlich die Distanz zwischen dem Regierungsviertel in Berlin und der Bevölkerung in ländlichen Regionen ausdrücken soll. Der Konflikt zwischen Stadt und Land wird auch in Deutschland immer schärfer. Wobei auffällt, dass die abwertenden und missgünstigen Töne vor allem in eine Richtung schallen, aus der Peripherie in Richtung Zentrum. Welche Rolle diese Distanz mittlerweile in der Politik spielt und was es tatsächlich auf sich hat mit der inhaltlichen Ferne der Bundespolitik zu den Belangen ländlicher Regionen, das hat der Politikwissenschaftler und Ökonom Lukas Haffert untersucht. In seinem Buch Stadt-Land-Frust beschreibt er die Spanne zwischen städtischen Grünen-Wählern und AfD-Wählern in den vermeintlich oder tatsächlich abgehängten Regionen. Ich konnte vor der Sendung mit dem Autor über seine Thesen sprechen. Herr Haffert, Sie meinen, der Unterschied zwischen Stadt und Land wird zu einem der prägenden Konflikte werden. Ist er das nicht schon? Beziehungsweise, was lässt Sie annehmen, dass sich das noch steigern wird?
Also, wenn man auf Wahlergebnisse schaut, dann ist er das tatsächlich schon zunehmend. Also bei der letzten Bundestagswahl, insbesondere wenn man auf die Ergebnisse der Grünen schaut, aber auch auf die der AfD, die der Linken, dann gewinnt dieser Kontrast tatsächlich schon ganz erheblich an Bedeutung. Wo er in Deutschland noch nicht so eine große Rolle spielt, ist im Parteienwettbewerb selber. Also die Parteien selbst bemühen sich im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ wenig darum, ihre Wähler als ländliche Wähler oder als städtische Wähler anzusprechen. Und insofern denke ich, an dieser Stelle besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass der Konflikt noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und dann zeigen Umfragedaten auch, dass bei jüngeren Menschen der Gegensatz zwischen Stadt und Land im Wahlverhalten, in den Einstellungen, in den Wahrnehmungen von Konflikt zwischen Stadt und Land ausgeprägter ist als bei älteren Menschen. Und wenn man davon ausgeht, dass sich sozusagen dieser Unterschied ein Stück weit über die Biografie erhält, würde das auch dafür sprechen, dass uns dieser Konflikt in Zukunft noch verstärkt beschäftigen wird.
Wie kann der Unterschied zwischen Stadt und Land so groß sein, wenn er ökonomisch gar nicht so eindeutig ist? Wir haben ja viele arme Städte und es gibt sehr wohlhabende Gegenden in der Provinz, wo sehr viele Menschen Wohneigentum besitzen, die Lebenshaltungskosten geringer sind. Wie lässt sich denn dieses, ich nenne es jetzt mal Feindbild Stadt, in ökonomischer Hinsicht logisch stützen?
Ja, ich denke, Sie haben völlig recht. Das ist auch etwas, was für Deutschland sicherlich besonders ist, dass es sehr wohlhabende ländliche Räume gibt. Und insofern, wenn wir auf das Einkommensniveau schauen, dann ist in der Tat dieses Stadt-Land-Bild eigentlich gar nicht so treffend, um die Struktur unserer Wirtschaft zu beschreiben. Wenn man nicht auf das Einkommensniveau schaut, sondern sagen wir auf die Struktur der Wirtschaft, also welche Branchen sind dort tätig, welche Art von Arbeitsplätzen gibt es dort, dann gibt es aber natürlich trotzdem schon ganz erhebliche Unterschiede. Also in den Städten gibt es eben sehr viel mehr Berufe in, was man so wissensintensive Dienstleistungen nennt, sehr viel mehr Beschäftigte mit Universitätsabschluss. Also strukturell sind die Unterschiede zwischen den Wirtschaftssektoren schon sehr klar und deutlich vorhanden. Und das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Also auch wenn sie ein ähnliches Einkommen haben, wenn sie in ganz unterschiedlichen beruflichen Kontexten tätig sind, haben sie eben oft auch unterschiedliche politische Einstellungen. Das heißt, die in den Städten dominierenden, sagen wir mal, liberalen Ideenwelten, die hängen natürlich auch mit der Wirtschaftsstruktur dieser Städte zusammen.
Wenn der Faktor Ungleichheit insgesamt steigt, steigen auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ist das so richtig?
Ja, ich denke, das ist natürlich nicht logisch zwingend so. Wir könnten uns sicherlich Situationen vorstellen, in denen eine steigende Ungleichheit zwischen Haushalten mit einer sinkenden Ungleichheit zwischen Regionen einhergeht. Aber empirisch in den letzten 30, 40 Jahren war das sicherlich so, weil die großen strukturellen Prozesse, die für die wachsende Ungleichheit insgesamt verantwortlich waren, von der Globalisierung, der technische Wandel, also sowas wie Digitalisierung, das hat eben tendenziell Leuten mit akademischer Ausbildung in die Hände gespielt. Das hat dafür gesorgt, dass deren Einkommen tendenziell überproportional gestiegen sind. Und diese Leute leben natürlich mehrheitlich in großen Städten. Und insofern sind die beiden Prozesse tatsächlich empirisch eng miteinander verknüpft. Ja.
Sie schreiben von einem Identitätsanker, wenn Sie die Bedeutung von lokalem und von abgehängten Regionen schreiben, wobei Abstiegserfahrung nicht die eigene sein müsse, um sich zu den Abgehängten zu zählen. Wie kommt es dazu? Die Empathie ist ja sonst auch nicht unbedingt so ausgeprägt. Ist das so eine Lust am Untergang, ein Suhlen in der Opferrolle oder was ist das?
Nö, so negativ würde ich das eigentlich nicht bezeichnen wollen. Es ist einfach so, dass es natürlich sehr, sehr viele strukturelle Gegensätze in einer Gesellschaft gibt und nie alle dieser Gegensätze gleichzeitig Gegensatz der politischen Auseinandersetzung sind oder jedenfalls prägender Gegensatz der politischen Auseinandersetzung, sondern diese Gegensätze, die müssen in gewisser Weise aktiviert werden, die müssen politisch mobilisiert werden. Und dafür wird man in aller Regel eben Menschen nicht als Individuen ansprechen, sondern über ihre Gruppenzugehörigkeit. Und da ist es eben einfach so, dass eine regionale Gruppenzugehörigkeit, gerade in Deutschland, wo wir diese lange, föderale, sehr kleinteilige Tradition haben, eben oft sehr wirksam sein kann. Also insofern, ich glaube nicht, dass es sich hier um ein Suhlen in der Opferrolle handelt, sondern es handelt sich um die Frage, welchen Gruppen fühle ich mich zugehörig? Wo ist es mir wichtig, dass es diesen Gruppen gut geht? Und wo empfinde ich es dann in gewisser Weise auch als eine persönliche Form der Bedrohung, wenn man so will, wenn diese Gruppe bedroht ist?
Sie nennen Berlin die Quintessenz der Gegenwart. Deshalb sei diese Stadt so angreifbar. Welche Rolle spielt Berlin selbst als Metropole in dem Konflikt Land versus Stadt? Inwiefern ist sie vielleicht auch Treiber des Konflikts?
Ja, ich versuche da so etwas zwei unterschiedliche Punkte zu machen. Zum einen ist es ja so, dass Berlin im öffentlichen politischen Diskurs immer so eine sehr beliebte Zielscheibe ist. Also uns sind sicherlich allen in den vergangenen Jahren so Beispiele erinnerlich, wo Leute sehr polemisch über Berlin als Failed State oder Ähnliches gesprochen haben. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich die Frage, wie man so einen Gegensatz aktiviert, wie man den mobilisiert, wie man den emotional auflädt. Also die strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land in Bezug auf die Beschäftigungsstruktur zum Beispiel, die mobilisieren ja erstmal nicht, sondern sie brauchen gewissermaßen ja einen emotionalen Anker, ein Symbol, an dem sie das festmachen können. Und da hat die Bundesrepublik eben heute wieder so ein Symbol, das kennt man auch in anderen Ländern, gegen Paris, gegen London, an dem sich eben ganz viel, was einen so diffus stört, festmachen lässt. Und das ist also dieser Strang der Berlin-Kritik. Und zum anderen, davon vielleicht auch etwas unabhängig, scheint mir aber schon auch wichtig anzuerkennen, dass natürlich Berlin tatsächlich ein geografischer, ein sozialer Raum ist, in dem heute politische Entscheidungen getroffen werden, in dem der politische Diskurs gemacht wird, wenn Sie so wollen. Und insofern ist also diese gängige Rede von der Berliner Blase ja nicht völlig ohne Bezug zur Realität. Und wenn man sich eben vorstellt, diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, diejenigen, die darüber berichten, das, was die als wichtig wahrnehmen zum Beispiel, das speist sich natürlich auch einfach aus deren Alltagswahrnehmung. Also ganz plastisch, wenn Sie in Berlin eine Wohnung suchen müssen, ist es irgendwie naheliegend, dass Ihnen erscheint, Wohnungspolitik ist ein ganz dringliches Thema, um das wir uns kümmern sollen. Und insofern hat natürlich so ein Kontext wie Berlin auch eine eigenständige Wirkung auf die Politik, die gemacht wird.
Die Repräsentanz der Region ist ja eigentlich durch das Wahlrecht und durch den Föderalismus gestützt. Dennoch, schreiben Sie, ist die Zahl der Vertreter ländlicher Region insgesamt gesunken. In welchem Ausmaß?
Das kommt so ein bisschen darauf an, worauf man schaut. Also was man natürlich erstmal sehr gut einfach auszählen kann, sind die Wahlkreise, aus denen unsere Abgeordneten kommen. Also nicht nur die direkt gewählten, sondern auch die über die Liste gewählten. Und da gibt es ein Ungleichgewicht. Das ist aber jetzt nicht schrecklich groß. Also etwa 55% der Bundestagsabgeordneten kommen aus der städtischeren Hälfte der Wahlkreise, 45% aus der ländlicheren, verglichen mit der Unterrepräsentation von Frauen oder noch viel stärker von Menschen ohne Abitur, ist das eine relativ ausgewogene Repräsentation. Ich denke, es ist trotzdem interessant, weil genau wie Sie sagen, ja eigentlich unser Wahlrecht darauf abzielt, dass die unterschiedlichen Regionen genau gleich repräsentiert sein sollten. Etwas drastischer wird das Bild, wenn man sich die Biografien der Abgeordneten anschaut. Also heute, das ist ja gut bekannt, sind fast alle Bundestagsabgeordneten Akademiker. Zum Studium geht man fast immer in die Stadt. Viele Abgeordnete haben dann, bevor sie Abgeordnete wurden, schon in Berlin oder in Landeshauptstädten gearbeitet. Das heißt, wenn wir einfach auf die biografischen Erfahrungen der Leute schauen, dann gibt es tatsächlich ein erhebliches Ungleichgewicht und der Bundestag ist sehr viel urbaner als die Gesamtbevölkerung.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie erwarten, dass die Parteien sich demnächst eher darauf konzentrieren werden, welche Klientel sie ansprechen, die Metropolen oder die ländlichen Bevölkerungen. Sie schreiben aber von Parteien mit geografischem Profil. Welche sind das für Sie?
Also am eindeutigsten ist das Stadt-Land-Profil bei den Grünen, die eben in Universitätsstädten und in den sehr großen Städten ja bei der Bundestagswahl häufig die Wahlkreise gewonnen haben, Wahlergebnisse von über 30% erzielt haben, während sie eben in sehr ländlichen Wahlkreisen oft bei 5, 7, 9% gelandet sind. Man unterstellt sehr häufig ein sehr klares Profil auch bei der AfD. In Ostdeutschland stimmt das auch. In Westdeutschland ist das Bild bei der AfD etwas differenzierter, weil es auch sehr ländliche Regionen gibt, in denen die AfD sehr, sehr schwach ist. Also fast ganz Nordwestdeutschland, das Emsland, Schleswig-Holstein, das Münsterland. Und umgekehrt auch durchaus große Städte, insbesondere im Ruhrgebiet, wo die AfD gar nicht so schlecht abschneidet. Und neuerdings entwickelt sich auch bei der Linken, jedenfalls in Westdeutschland, ein sehr, sehr starkes urbanes Profil.
Nun hat sich ja die Ampelkoalition in den Koalitionsvertrag geschrieben, wieder mehr zu tun, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Wie schätzen Sie das ein? Was davon kann wirklich kommen?
Ja, das hat ja nicht nur oder nicht erst jetzt die Ampelkoalition sich zum Ziel gesetzt. Das Innenministerium ist ja schon unter Horst Seehofer zum Heimatministerium geworden. Also ich denke, grundsätzlich ist das sinnvoll und richtig. Das hat auch eine aus meiner Sicht wichtige symbolpolitische Dimensionen, dass eben also gezeigt wird, hier findet Repräsentation statt, bestimmte Anliegen werden von uns wahrgenommen, die finden bei uns Gehör. Ob man jetzt durch politische Instrumente in der Lage ist, tatsächlich diese strukturellen Veränderungen, von denen die Städte eben profitieren, umzukehren oder auch nur stark zu bremsen, da hätte ich meine Zweifel.
Der Stadt-Land-Konflikt lässt sich nicht zurückdrehen und Sie plädieren in Ihrem Buch auch gar nicht dafür, Strategien dafür zu suchen, sehr wohl aber dafür, die Repräsentanz wieder zu verbessern. Wie könnte das gehen?
Ja, jetzt könnte man natürlich als erstes an sowas wie das Wahlrecht denken, wobei eben, wie dargestellt, da ja eigentlich schon sehr, sehr viel drin angelegt ist, um für eine gleiche Repräsentation zu sorgen. Insofern, ich glaube, es geht hier relativ stark dann eher um symbolische Formen der Repräsentation, also Darstellung in den Medien, einen politischen Diskurs, in dem unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Positionen auch stattfinden. Also ich glaube, da ist mehr zu gewinnen, als wenn man jetzt versucht, durch Gesetze Repräsentation zu erzwingen.
Lukas Haffert war das. Autor des Buches Stadt, Land, Forst, eine politische Vermessung. Im CH Beck Verlag erschienen, 189 Seiten, kosten 14,95 Euro. Die SPD und ihr Verhältnis zu Russland. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine geraten so einige Sozialdemokraten in Erklärungsnot, wobei das Prinzip Wandel durch Handel ja auch von Konservativen lange mitgetragen wurde. Die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 wurde allerdings vor allem von SPD-Lern unterstützt. Und die Nähe von Ex-Kanzler Schröder zum russischen Präsidenten Putin wirft auch kein gutes Licht auf Teile der SPD. Kurz vor Kriegsausbruch hat Klaus von Donani, Ex-SPD-Minister und früherer regierender Bürgermeister von Hamburg, ein Buch über Deutschlands nationale Interessen geschrieben. Darin geht es um das Verhältnis zu Russland und um das zu den USA. Meine Kollegin Nana Brink hat es gelesen.
Als sein Buch vor dem Krieg in der Ukraine herauskam, da hörten sich Sätze wie diese noch provozierend an.
Da gibt es im Establishment in Washington Leute, die seit Jahrzehnten nichts anderes im Kopf haben, als die Russen sozusagen weiter zurückzudrängen. Und das mag ja in deren geopolitischem Interesse sein. In Europas geopolitisches Interesse ist es nicht.
Doch Klaus von Donanis Streitschrift über die nationalen Interessen Deutschlands hat die Zeitenwende eingeholt. Nie war Deutschland weiter von einer Verständigung mit Russland entfernt als in diesen Tagen. Und selten war die Einigkeit im westlichen Bündnis größer als heute. Genau das allerdings ist dem 93-jährigen ehemaligen Minister in den Regierungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt ein Dorn im Auge. Auch nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, wie er in der ARD kürzlich sagte.
Und sie haben natürlich nicht dieselben Sicherheitsinteressen wie wir. Und wir müssen deswegen unsere Sicherheitsinteressen definieren, unsere Verhandlungen mit den Russen aufnehmen und unseren Versuch machen, bei aller Solidarität innerhalb der NATO und mit der Ukraine dennoch den Weg zum Frieden wiederzufinden.
Klaus von Donani bleibt dabei. Die Beziehungen zu Russland seien für Deutschland existenziell, zu den USA hingegen weniger. Bislang ist der Grandseigneur der deutschen Sozialdemokratie nicht als scharfer Amerika-Kritiker ins Bewusstsein gerückt. Das scheint er nun allerdings nachzuholen.
Es ist nur natürlich, dass Amerika als stärkste Weltmacht seine eigenen Interessen verfolgt, auch im Umgang mit den Verbündeten in Europa. Wir Europäer sollten das endlich zur Kenntnis nehmen und das Missverständnis einer Freundschaft zwischen den USA und Europa, also einer solidarischen Gemeinschaft, endlich klären, im eigenen Interesse.
Klaus von Donani hat ein Buch ohne Schnörkel geschrieben, wie er selbst in der Einleitung sagt. Ein Buch, das Diskussionen auslösen soll und provozieren will. Doch das, was man noch als Provokation lesen konnte, wirkt nach dem 24. Februar wie aus der Zeit gefallen. Er eröffnet den Reigen der Zumutungen mit dem Bekenntnis, dass die geopolitischen Interessen der USA und der Europäer, insbesondere der Deutschen, schon lange nicht mehr auf einer Linie liegen. Dass Russland nun gewaltsam versucht, Grenzen in Europa zu verschieben, habe ihn überrascht, meint von Donani heute. Ebenso überraschend ist allerdings seine Schlussfolgerung bezüglich Putin.
Wir sind in einer Lage, in der Putin einen Krieg begonnen hat, der wirklich überflüssig war. Seine Behauptung, die NATO gehe offensiv gegenüber Russland vor, ist sicher eine falsche Information. Aber nach meinem Eindruck, nach dem, was ich lese, sind doch viele Russen der Überzeugung, das Voranrücken der NATO nach 1990 war ein großes Problem für die russische Öffentlichkeit.
Unverhohlen zeigt einer der letzten Zeitzeugen von Brandts Ostpolitik mit dem Finger auf die USA. Die Ausweitung der NATO nach 1990 hätte nie geschehen dürfen. Dies, so argumentiert er auch in seinem Buch, habe der damalige US-Präsident George Bush auch der Führung in Moskau signalisiert, allerdings nur mündlich. Schriftlich niedergelegt wurde diese für Moskau so wesentliche Sicherheitsgarantie jedoch nie. Dass sich Präsident Putin nun in seiner Argumentation genau darauf konzentriert, sei aus der Sicht Russlands nur verständlich. Mutiert von Donani nun doch zum Putin-Versteher? Als er das Buch schrieb, gab es keinen Krieg in Europa. Das muss man mitlesen jetzt bei der Lektüre. Allerdings klingen Sätze wie diese heute zynisch. Nicht nur für die NATO-Mitglieder Polen und die baltischen Staaten.
Europa und der europäische NATO-Raum werden heute militärisch nicht bedroht. Auch das geografisch nahe Russland bedroht Europa militärisch nicht. Aber Moskau reagiert auf das Vordringen des westlichen Militärbündnisses NATO an die Grenzen der Russischen Föderation. Putin hat zwar mehrfach erklärt, dass die Ukraine ein Recht auf politische Selbstständigkeit habe, aber die Eingliederung der Ukraine in die NATO, also eines Gebietes, das über lange Zeit auch Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion war, ist für ihn eine andere Sache.
Was also wären dann nicht nur in diesem Konflikt die deutschen nationalen Interessen? Die Antwort hat es in sich. Distanz, nicht etwa zu Russland, sondern den USA.
Eines der entscheidenden Konsequenzen der Politik der USA nach 1990 ist ja, dass Russland, das bisher eher nach Europa orientiert war, sich nun nach China orientiert. Und dass sogar der chinesische Präsident sich jetzt in der Ukraine einmischt und in der NATO-Erweiterung ein Wort mitreden will. Das ist die Folge der Politik der USA gewesen.
Seine Schlussfolgerung, gerade Deutschland müsse sich vom amerikanischen Leitbild, Russland sei ein Evil Empire, lösen und zum Putin-Versteher werden. Wenn er dann ein paar Seiten weiter Nord Stream 2 als legitimes deutsches Interesse verteidigt, wird deutlich, wie sehr sich von Donani von der Wirklichkeit entfernt hat. Seine Forderung, Europa müsse im Spiel der Großmächte eine neutrale Position einnehmen, ist, schlicht gesagt, absurd.
Wer sich selbst gegenüber einem Stärkeren nicht mehr wirkungsvoll verteidigen kann, für den ist es immer sicherer, sich nicht einzumischen in Konflikte der Größeren und sich auch nicht durch eine Allianz zu binden.
Äquidistanz bedeutet in der Geografie, einen gleichen Abstand zu zwei Polen zu haben. Die Pole sind für den enttäuschten Transatlantiker klar. Die USA und China. Eine wertebasierte Außenpolitik, wie sie die Regierungskoalition verfolgt, ist für den Pragmatiker von Donani dabei eher hinderlich. Das war noch nie erfolgreich und das wird auch in Zukunft nicht erfolgreich sein, schreibt er als letzte Zumutung.
Nana Brink besprach Klaus von Donani, nationale Interessen, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Im Siedler Verlag erschienen, die 240 Seiten kosten 22 Euro. Wir bleiben beim deutsch-russischen Verhältnis. Wer in diesen Tagen nach Moskau blickt, hat wohl vor allem blutiges Machtstreben vor Augen. Und das ist auch ein Wiedersehen mit der Geschichte. Die Beziehungen Russlands zu seinen Nachbarn waren und sind geprägt von Gewalt, aber auch von Annäherung. Das gilt insbesondere auch für die deutsch-russischen Beziehungen, die für die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts stehen. Aber auch für Versuche der Verständigung, für wechselseitige Handelsbeziehungen und das Interesse aneinander. Stefan Kreuzberger beschreibt in seinem Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert« diese Geschichte. Peter Carstens hat es für uns gelesen.
Die deutsch-russischen Beziehungen reichen tief in die Vergangenheit. Zu ihnen gehören Handelskontore am Ufer der Moskwa ebenso wie die Millionen Opfer von Terror und Krieg. Stefan Kreuzberger, der in Rostock Geschichte lehrt, versucht in seinem Buch, das ganze Geschehen eines Jahrhunderts zu beschreiben. Im Großen und Ganzen, aber auch in einer Fülle von Details, Beobachtungen und Anekdoten.
Bei genauerer Betrachtung wird die immense Wirkungskraft deutlich, die von den zeitweilig direkten Nachbarstaaten Deutschland und Russland auch für die internationale Ordnung ausgegangen ist. Beide Länder verbindet eine wechselvolle Beziehung mit gravierenden Folgen. Dies trifft nicht nur auf die beiden großen totalitären Herrschaftsformen, den Nationalsozialismus und den Stalinismus zu, die tiefe Spuren in der europäischen Geschichte und Identität hinterlassen haben.
Schreibt Kreuzberger und fügt an, es seien wohl keine zwei Staaten auf der Welt zueinander so nachhaltig durch Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Abgrenzung und Verständigung geprägt. Der Osteuropa-Historiker beginnt seine Schilderung, wie zum Trost, mit einem deutsch-russischen Idyll aus dem 19. Jahrhundert. Damals waren Deutsche am Zarenhof gefragt, als Berater, Militärs und nicht zuletzt als Gattinnen der Herrscher. Mehr als 2 Millionen Deutsche lebten damals in Russland, lasen Tolstoi und verkauften Werkzeuge und Maschinen. Doch bald nach der Jahrhundertwende verschlechterten sich die Beziehungen. Im verlustreichen Krieg des Zaren gegen Japan ließ sein deutscher Verwandter Wilhelm II.
Nicht ab, mit unerwarteten militärischen Ratschlägen zu sekundieren. Wilhelm wollte Nikolaus grundsätzlich in dessen Haltung bestätigen und zur Fortsetzung des Krieges bis zum Sieg bewegen. Er wirkte mit seiner unablässigen Kriegsrhetorik als Brandbeschleuniger des ersten Umsturzversuchs gegen die Petersburger Autokratie.
Der Weltkrieg, den die beiden Monarchen bald darauf gegeneinander vom Zaun brachen, schürte eine Feindschaft, die schließlich in 3 Jahrzehnten über 50 Millionen Menschen das Leben kosten sollte. Während einerseits das Kaiserreich in Russland die bolschewistische Revolution schürte und Lenins Bürgerkrieg gegen das eigene Volk mit Millionen Reichsmark förderte, schufen umgekehrt die russischen Zersetzungsbemühungen und von Moskau finanzierten Linksputschisten gegen die Weimarer Republik den Humus für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Dennoch war diese Zeit, so wie spätere, auch von Kooperationen geprägt. So fanden sich Weimar und Moskau bei Rapallo zusammen, um drückenden Reparationslasten und einem europäischen Paria-Status zu entgehen. Der Ort in Oberitalien ist später zum Sinn- und Schreckbild einer Schaukelpolitik geworden, bei der Deutschland Russland näher kam oder gar auf Kosten Dritter mit ihm paktierte. So wie es die beiden Diktatoren 1939 beim Hitler-Stalin-Pakt taten, der über Polen, das Baltikum, aber auch die Ukraine abermals Tod und Verderben brachte. Dann allerdings führten Berlin und Moskau ihre gewaltigen Streitmächte gegeneinander. Das Ende ist bekannt. Kreuzberger schildert das alles minutiös, sachlich distanziert und auf breiter Quellengrundlage. Seine Darstellung der Nachkriegspolitik ist dabei ebenso auf intensives Quellenstudium gegründet wie die Beschreibung dessen, was sich zum Ende des Kalten Krieges in Moskau zutrug, als Reformer und Falken hinter den Kulissen erbittert um die Zukunft der Kriegstrophäe DDR stritten. Manche einfach gestrickte Erzählung zu Versäumnissen des Westens entwirrt der Autor dabei. Helmut Kohl etwa, so zeichnet ihn Kreuzberger,
wurde zu Russlands wichtigstem Fürsprecher im Westen. Er wollte nach dem Ende des Ost-West-Konflikts unter keinen Umständen die östliche Supermacht vom Aufbau einer neuen stabilen europäischen Friedensordnung ausschließen oder gar als gekränkte Macht an den Rand drängen.
Es flossen Milliardenkredite. Russland wurde beteiligt, etwa im NATO-Russlandrat oder bei den G8 der großen Industriestaaten. Auch Kohls Nachfolger Gerhard Schröder setzte das fort. Ebenso versuchte Angela Merkel zu retten, was noch zu retten war. Doch anders als erhofft, wurde das Land abermals Opfer einer Kleptokratie skrupelloser Oligarchen und eines Mannes an der Spitze, der allmählich vom autoritären Herrscher zum Diktator wurde. Und abermals war es Deutschland, das diesen Irrweg maßgeblich durch seine Energiekäufe mitfinanzierte, massiv kritisiert von Polen, dem Baltikum und der Ukraine. Also all jenen, die im Gedächtnis behalten hatten, wozu russische Machtpolitik imstande ist, wie Kreuzberger im Detail beschreibt. Auch wie deutsche Politiker beim Übergang von Kooperation zur Kollaboration Linien überschritten. Am Ende seines bewegenden, romanhaft spannenden Buches über die deutsch-russischen Beziehungen mahnt er zu Vorsicht und Standhaftigkeit im Westen. Und wendet sich auch an Russland.
Selbst wenn es Moskau heute zu ignorieren scheint, bei längerem Konfrontationskurs werden sich die Verhältnisse am Ende zu Ungunsten Russlands verschieben, weil das russische Wirtschaftsmodell nicht zukunftsfähig ist.
Kreuzbergers Hoffnung, die Regierung in Moskau werde doch noch auf Verständigung und Kooperation setzen, hat sich nicht erfüllt. Wenige Tage vor der Veröffentlichung seines Buches hat Putin die Ukraine überfallen.
Peter Karstens war das über Stefan Kreuzberger, das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Bei Rowohlt verlegt, Umfang 670 Seiten, Preis 36 Euro. Das Insektensterben ist seit Jahren ein Thema, ist als folgenreiches Problem im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Allein es tut sich wenig bis nichts dagegen, wie bei vielen der offensichtlichen und dringlichen Probleme unserer Zeit. Der Entomologe Dave Goulson hat sich schon lange dem Thema Insektensterben verschrieben. Er klärt nicht nur seine Studenten an der Universität von Sussex auf, sondern auch die Öffentlichkeit. Auf Deutsch sind bereits einige seiner populärwissenschaftlichen Sachbücher erschienen, zuletzt Wildlife Gardening, die Kunst, im eigenen Garten die Welt zu retten. Nun ist ein weiteres Buch von Dave Goulson erschienen, Titel Stumme Erde, warum wir die Insekten retten müssen. Brigitte Neumann findet, es unterscheidet sich im Ton von allen Vorangegangenen.
Dave Goulson ist ein charismatischer Entomologe, der es vermag, sogar eingefleischte Insektenfeinde in Insektenfreunde zu verwandeln. Er tut das, weil er es für dringend nötig hält, dass wir unseren Blick auf Asseln, Wespen und Ameisen, um ein paar weitgehend unbeliebte Arten zu nennen, grundlegend verändern. Betrachten wir sie mit Sympathie, denn wir müssen die Insekten retten, wie der Untertitel von Goulsons neuem Buch heißt, wenn wir weiter gut leben wollen. Wir könnten schon mal im eigenen Garten anfangen, wie der britische Insektenforscher zuletzt in seinem sehr gut gelaunten Buch Wildlife Gardening ausführte. Aber das rettet die Insekten nicht, schreibt er aktuell in Stumme Erde. Denn die giftfreien Habitate seien zu weit voneinander entfernt. Hier ein Garten, dort ein Biobauer, ein kleines Naturschutzgebiet und zwischendrin betonversiegelte Stadtlandschaften sowie Äcker, auf die im Durchschnitt 16 Mal pro Vegetationsphase Pestizid ausgebracht würde, umgerechnet ein halbes Kilo pro Hektar. Seit 1970 sei die Biomasse der Insekten um 75% zurückgegangen, schreibt Goulson und führt aus, wieso uns das beunruhigen sollte.
Das Wohl der gesamten Menschheit ist bedroht, weil die Insekten unsere Nutzpflanzen bestäuben, Dung, Laub und Leichen kompostieren, den Boden gesund erhalten, Schädlinge in Schach halten und vieles, vieles mehr. Zahllose größere Tiere wie etwa Vögel, Fische und Frösche ernähren sich von Insekten. Wildblumen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Wenn es immer weniger Insekten gibt, gerät auf der Welt alles ins Stocken. Denn ohne Insekten funktioniert einfach nichts.
In immer mehr Regionen der Welt bleiben die Bestäuber aus. In Teilen Südwestchinas, Bengalens, Brasiliens würden Obstbäume inzwischen von Hand bestäubt, berichtet Dave Goulson. 87% aller Pflanzenarten seien auf Bestäubung angewiesen. Ohne Bestäuber sterben sie aus. Goulson bezeichnet dies als Katastrophe, denn als Folge würde die Nahrungspyramide zusammenbrechen. Deren Basis sind Pflanzen. Zwar würde die Menschheit nicht gleich verhungern, versichert der Insektenkundler, wir hätten dann eben nur noch die windbestäubten Getreidearten als Grundnahrungsmittel, Weizen, Hafer, Reis, Mais. Aber eigentlich will Goulson gar keine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen nach dem Motto, was bringen uns Insekten, das seien für ihn bloß Zahlen, die er Politikern um die Ohren hauen könne, wie er schreibt. Er will vielmehr seine Leser in Erstaunen versetzen. Sie sollen sich von der Schönheit und den teils bizarren Rollen, die die Evolution einigen Insekten zugeteilt hat, verblüffen lassen. So beginne die Liebe zur Natur. Deshalb habe er dieses Buch geschrieben, heißt es im Vorwort von Stumme Erde. Jedem der 5 Kapitel über das Insektensterben, seine Ursachen und Folgen, stellt Dave Goulson deshalb das Porträt einer außergewöhnlichen Insektenart voran. So macht Teil 2 mit einer kurzen Sequenz über den harmlos aussehenden, auch hierzulande häufigen Bombardierkäfer auf, der eine ausgefeilte Verteidigungstechnik hat.
An seinem Hinterleibsende befindet sich ein Reservoir aus Wasserstoffperoxid und Hydrochinon. Im Fall eines Angriffs entlässt der Käfer diese Substanzen in eine dickwandige Explosionskammer. Dort kommt es mit Hilfe von Katalysatoren zu einer heftigen chemischen Reaktion, wodurch mit einem Knall ein etwa 100 Grad heißes, ätzendes Gasgemisch auf den Angreifer zuschießt. Ich habe mir einmal die Fingerkuppen verbrannt, als ich versehentlich nach einem dieser Käfer griff.
Die vorangegangenen Bücher von Dave Goulson enthielten fast ausschließlich kleine, sogar poetisch verfasste Geschichten über das Zusammenleben von Insekten und Menschen. In Stumme Erde sind sie rar. Wer von ihm die Liebe zu Insekten lernen will, sollte deshalb erst alle seine anderen Bücher lesen und dann das aktuelle. Denn Stumme Erde handelt vom möglichen Ende der Welt, wie wir sie kennen. Nirgendwo sonst erhält man derart kompakte Informationen über die Zusammenhänge zwischen Agrochemie, Landwirtschaft und Wissenschaft. Goulson beziffert den Verlust fruchtbaren Bodens pro Jahr durch Überdüngung, Verdichtung, Klimawandel. Er beziffert den Verlust an Wildblumen, deren Existenz für Insekten lebenswichtig ist. Er beziffert die Verluste durch zunehmende Ernteausfälle, weil Bestäuber fehlen. Er macht klar, dass es dringend ist und wendet sich im letzten Kapitel, was wir alle tun können, an die, die ihr Verhalten verändern müssten, an Konsumenten, Lehrer, Gärtner, Politiker und mit diesen Worten auch an Landwirte.
Machen Sie sich bewusst, dass es ein Problem gibt. Arbeiten Sie gemeinsam mit staatlichen Institutionen, Umweltschutzorganisationen und Endverbrauchern an dessen Lösung. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, wie in vielen anderen Lebensbereichen wird es im 21. Jahrhundert auch in der Landwirtschaft einen massiven Wandel geben müssen. Ein Weiter-so ist keine Option.
Das klingt nicht nur wie eine Schelte, das ist eine. Dave Goulsons flehentlich wütendes Plädoyer für die Rettung der Insekten wird bei Erscheinen in Deutschland übertönt vom Krieg Russlands, in dessen Folge die Preise für Dünger, Sprit, Weizen und Mais weiter ansteigen. In Afrika droht eine Hungersnot und deutsche Bauernverbände, aber nicht nur sie, glauben, es sei nun nicht die richtige Zeit für Bienenbiotope, wie die FAZ am 8.3. in ihrem Wirtschaftsteil titelte. Jetzt soll offenbar aus der Erde rausgeholt werden, was noch geht. Stumme Erde von Dave Goulson ist ein wichtiges Buch, denn es zeigt sehr eindringlich, dass die Rettung der Insekten ein Fundamentalanliegen der Landwirtschaft und von uns allen sein muss, das nicht mehr auf später verschoben werden kann.
Brigitte Neumann besprach Dave Goulson, Stumme Erde, warum wir die Insekten retten müssen. Übersetzt aus dem Englischen von Sabine Hübner, im Hansa Verlag erschienen, 368 Seiten, 25 Euro. Olivette Otelli ist in Kamerun geboren, studierte an der Pariser Sorbonne und ist heute Professorin für die Geschichte der Sklaverei an der Universität Bristol. Sie gilt als eine der wichtigsten Forscherinnen zur schwarzen Geschichte. Eine afrikanische Europäerin. Und eben über afrikanische Europäer hat sie ein Buch veröffentlicht, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Darin bietet sie eine historische Gesamtschau über die Rolle und Wahrnehmung afrikanisch-stämmiger Menschen im weißen Europa. Imke Köhler mit den Einzelheiten.
Olivette Otelli war 2018 Großbritanniens erste schwarze Geschichtsprofessorin. Geboren in Kamerun und aufgewachsen in Paris, lebt Otelli seit vielen Jahren in Wales, wo sie zu einer sehr kleinen ethnischen Minderheit gehört. Sie weiß aus erster Hand, wie sich das Leben einer afrikanischen Europäerin anfühlt und wie Menschen wie sie wahrgenommen werden.
The perception is that they're not Europeans, and yet they are.
Die Wahrnehmung ist, dass afrikanische Europäer keine Europäer sind, aber sie sind es. Das war auch ein Ziel meines Buchs, zu zeigen, dass man mehr als nur eine Identität haben kann.
Das Neue an Otellis Buch ist die historische Gesamtschau, die es bietet. Otelli zeigt die Rolle und das Schicksal afrikanischer Europäer anhand von Individuen auf, das heißt persönlichen Geschichten von Sklavinnen und Sklaven, Herrschern und Heiligen und Intellektuellen. Sie untersucht literarische Werke und analysiert Kunstgegenstände und Strömungen. Otelli beschreibt den Terror der Sklaverei, die Furcht und die Faszination, die schwarze Körper ausgelöst haben, aber auch das Verbindende der schwarzen Körperlichkeit, das zu Widerstandsbewegungen geführt hat. Die Beschreibung ist dabei ausgesprochen dicht, nicht nur, weil sie unzählige Beispiele aufführt, sondern auch, weil sie verschiedene Kolonialmächte und Kontinente umfasst und eine Zeitspanne von den Römern bis zur Jetztzeit abdeckt, wobei die Entwicklungen vielschichtig und mitunter auch gegenläufig sind. Vor dem Hintergrund ihrer jahrelangen Forschung sagt Otelli:
"For me it's quite incredible that we're still denying.
Es ist unglaublich, dass wir immer noch den Beitrag leugnen, den Menschen mit afrikanischer Abstammung in der europäischen Geschichte, der Wirtschaftsentwicklung und im Hinblick auf soziale und kulturelle Institutionen geleistet haben. Was mich zutiefst erstaunt, ist, welchen Aufwand Staaten betreiben, um diese Aspekte nach Möglichkeit auszuradieren und stattdessen ein Narrativ zu schaffen, das nicht auf Fakten, Archivmaterial und der Lebenswirklichkeit der Menschen beruht."
Auch wenn es vielen nicht gefalle, so Otelli, sei unsere Gesellschaft multikulturell und unsere Welt globalisiert. Die Geschichtsprofessorin plädiert dafür, dies zu akzeptieren und sich gegenseitig mit mehr Respekt zu begegnen. Was bei der deutschen Ausgabe des Buches Afrikanische Europäer auffällt, ist, dass der Wagenbach Verlag nicht versucht, das Wort Race zu übersetzen. Das im Englischen unproblematische und sehr gebräuchliche Wort wird einfach übernommen. Auf die Frage, wie sie diesen Begriff definieren würde, sagt Otelli:
"Race, it's a social construction.
Race, das ist eine soziale Konstruktion, die die Klassifizierung von Menschen beeinflusst hat. Es ist eine soziale Konstruktion, die bestimmte Menschen am unteren Ende der sozialen Leiter verortet, basierend auf ihrer Hautfarbe oder Ethnizität. Aber besonders die Hautfarbe hat in dieser Hierarchie eine Rolle gespielt."
Basically, the skin color has played a huge role in that hierarchy.
So ist auch Schwarz in Bezug auf Personen ein gesellschaftlich konstruiertes Zuordnungsmuster, das Menschen klassifiziert. Um dies zu kennzeichnen, wird das Wort im gesamten Buch groß geschrieben. Soziale Konstruktionen, darum geht es, lassen sich ändern.
Imke Köhler war das über Olivette Otelli, Afrikanische Europäer, eine unerzählte Geschichte. Übersetzt von Jasmin Dintscher, im Wagenbach Verlag erschienen, die 300 Seiten sind für 28 Euro zu erstehen. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um die Vision eines Bürgerkriegs in den USA. Ein Buch des kanadischen Journalisten und Autors Stephen Marsh. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke fürs Lauschen.